Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Aber jetzt ist es soweit. Schickt Boten aus. Ganz Israel soll zu mir auf den Gipfel des Berges Karmel kommen. Rufe auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die von Isabel mit Essen und Trinken versorgt werden. Ahab ließ die Männer Israels und die Propheten Isabels auf den Berg Karmel rufen. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Volksmenge und rief: »Wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm, oder Baal ist Gott, dann folgt ihm.« Als alles stumm blieb, fuhr Elia fort: »Ich bin der einzige Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und hier sind 450 Propheten, die im Dienst Baal stehen. Bring zwei junge Stiere her. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf die Holzscheite legen. Aber sie dürfen kein Feuer anzünden. Ich werde es mit dem anderen Stier ebenso machen. Dann sollen sie zu ihrem Baal rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von beiden als Antwort Feuer schickt, der ist Gott.« Das ganze Volk rief: »Ja, so soll es sein.« Dann sagte Elia zu den Propheten Baals: »Macht ihr den Anfang, ihr seid in der Überzahl. Sucht euch einen Stier aus, bereitet ihn als Opfer zu und betet zu eurem Gott. Aber zündet kein Feuer an.« Die Baalspropheten richteten das Opfer zu und riefen von morgens bis zum Mittag: »Baal, höre uns!« Dabei tanzten sie um den Altar und hüpften die Stufen hinauf. Aber alles blieb still. Niemand antwortete. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. »Ihr müsst lauter rufen«, spottete er. »Es ist doch ein Gott. Vielleicht denkt er gerade nach. Oder er muss dringend mal weg oder ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken.« Sie schrien immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch die Haut mit Schwertern und Speeren, dass das Blut an ihnen herabfloss. Sie führten sich wie Irrsinnige auf. So trieben sie es die ganze Zeit bis zu der Stunde, in der das Abendopfer vorbereitet wird. Aber alles blieb still. Kein Echo kam, keine Antwort. Da rief Elia der Volksmenge zu: »Her zu mir!« Und alle drängten sich um ihn. Dann begann er, den zerstörten Altar des Herrn wieder aufzubauen. Er wählte 12 Steine aus nach der Zahl der Stämme Israel, der Nachkommen Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte: »Du sollst Israel heißen.« Aus diesen Steinen baute er den Herrn einen Altar. Dann zog er rings um den Altar einen Graben, so breit, dass man darin 12 Kilo Saatgut hätte aussehen können. Er schichtete Holzscheite auf, zerteilte den Stier und legte die Stücke auf das Holz. Schließlich ließ er 4 Eimer Wasser über das Opfer und die Holzscheite gießen und ließ das noch 2-mal wiederholen. Das Wasser floss am Altar hinunter und füllte den Graben. Zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor den Altar und rief: »Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst.« Da ließ der Herr Feuer herabfallen. Es verzehrte nicht nur das Opfertier und die Holzscheite, sondern auch die Steine, die Erde ringsum und das Wasser im Graben. Als das Volk das sah, warfen sich alle zu Boden und riefen: »Der Herr allein ist Gott! Der Herr allein ist Gott!« Elia aber befahl: »Haltet die Baalspropheten fest. Keiner darf entkommen. Sie wurden festgenommen und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dorthin richten.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich so spontan nochmal die Möglichkeit habe, auch in diesem Jahr nochmal nach Wiedenest zu kommen. Als der Manuel mich kontaktiert hat, ob ich diesen Termin kurzfristig übernehmen kann, da habe ich natürlich sehr gerne sofort Ja gesagt. Und als er mir dann noch eine Einladung zum Nudelsonntag in Aussicht gestellt hat, da habe ich gleich die ganze Familie ins Auto gepackt. Und ja, da sind wir. Ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen für meine kommenden Skifreizeiten im nächsten Jahr. Das ist eine spannende Geschichte, weil du bereitest dich auf ein Event vor, von dem du gar nicht weißt, ob es letzten Endes stattfinden wird. Wir wissen ja nicht, wie sich die Lage so entwickelt. Die erste Skifreizeit soll Ende Januar starten. Keine Ahnung, wie die Situation dann ist. Trotzdem macht es Spaß, sich damit zu beschäftigen. Das ist immer eine herausfordernde Sache, weil du kannst dir so ein Oberthema aussuchen und dich dann intensiv damit beschäftigen. Im letzten Jahr hatte ich ein Thema, das mich unglaublich fasziniert hat. Und zwar ging es um Berge. Ich habe gedacht, das passt ganz gut zusammen, Skifahren und Berge. Und habe da mal geguckt, was für Berge tauchen eigentlich in der Bibel auf. Und dann habe ich festgestellt, du kannst einen wunderbaren Spaziergang durch die Heilsgeschichte Gottes machen, wenn du dich alleine an den Bergen entlang hangelst, die in der Bibel vorkommen. Und dann haben wir auf der Freizeit den Berg Ararat betrachtet, wo die Arche gestrandet ist und Gott einen Bund mit Noah geschlossen hat. Dann haben wir den Berg Moria betrachtet, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte und Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Dann den Berg Sinai, wo Mose die 10 Gebote bekommen hat und Gott dann einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Dann der Sprung ins Neue Testament, da ist natürlich Golgatha ganz im Zentrum. Und zu guter Letzt dann den Ölberg, von wo aus Jesus in den Himmel aufgefahren ist und den Jüngern den Heiligen Geist versprochen hat. Dazwischen gab es noch viele andere Berge und ich fand es eigentlich schade, dass die Freizeit nach einer Woche schon wieder vorbei war. Ja, es gab so viele andere interessante Berge, die ich gerne noch behandelt hätte. Und habe ich gedacht, okay, auf der Freizeit konnte ich das nicht mehr unterbringen, aber was hindert mich daran, da noch die ein oder andere Predigt zu halten? Und eine dieser Predigten möchte ich gerne heute euch weitergeben. Der Berg, um den es heute geht, ist der Karmel. Den Bibeltext haben wir gerade gehört. Aus 1. Könige 18. Eine wirklich beeindruckende Sache, die da auf diesem Berg passiert. Es ist eine beeindruckende Machtdemonstration Gottes. Und ich möchte dieses Ereignis gerne etwas näher mit euch betrachten, indem wir uns 4 Fragen stellen, die sich aus diesem Text ergeben. Und wir werden dann bei jeder Frage auch genau hingucken, was das für unser Leben heute bedeuten kann. Die erste Frage ist, wer ist der wahre Gott? Und die zweite Frage, wie ist dieser Gott zu erreichen? Die dritte Frage, warum reagiert Gott? Das ist vielleicht die spannendste der Fragen, weil das ist ja keine Kleinigkeit. Das ist ja eine ziemliche Machtdemonstration, die Gott hier macht. Also warum lässt er sich auf diese Bitte von Elia ein? Und die vierte Frage ist dann, wie reagiert Gott? Wer ist der wahre Gott? Das ist die Frage, die dem Ganzen zugrunde liegt. Wegen dieser Frage hat Elia diesen Wettstreit überhaupt ins Leben gerufen. Darauf möchte er eine Antwort geben. Israel ist das Volk Gottes. Gott hat Abraham berufen, er hat ihn in das Land Kanaan geführt, er hat ihm damals sehr viele Nachkommen versprochen. Und Gott hat gesagt, dass diese Nachkommen das Land Kanaan einnehmen werden. Gott hat sein Versprechen gehalten. Es ist genauso gekommen, wie er es gesagt hat. Abraham hat viele Nachkommen bekommen. Die sind in Ägypten zu einem großen Volk geworden, letztlich versklavt worden. Dann hat Gott in Mose einen Führer geschickt, der das Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat, in das Land Kanaan zurück. Und das Volk hat dieses Land in Besitz genommen. Und dort leben sie jetzt schon eine ganze Weile. Sie haben sich von einem Nomadenvolk zu einer festen Monarchie entwickelt und können schon auf eine längere Königsdynastie zurückblicken, die auf David zurückgeht, der auch von Gott persönlich eingesetzt wurde. Zur Zeit, in der sich jetzt diese Begebenheit auf dem Karmel ereignet, regiert in Israel König Ahab. Ahab ist ein schwacher König, der wird von seiner Frau gesteuert. Und seine Frau, Königin Isabel, das ist keine Israelitin, das ist eine Phönizierin. Und die hat den Baalskult mit nach Israel gebracht. Und ihr erklärtes Ziel war es, dass nicht nur ihr Mann, sondern das ganze Volk Israel an Baal glaubt. Und deshalb hat sie Priester und Propheten Jahwes getötet und sie hat es auch auf Elia abgesehen. Bevor das, was wir gerade in dem Text gehört haben, passiert, hat Elia sich 3 Jahre lang vor Isabel versteckt. Und trotzdem ist der Jahwe-Kult in Israel nicht völlig zerschlagen. Er ist immer noch da. Zum Beispiel hat Obadja, ein Beamter am königlichen Hof, einige Priester und Propheten vor Isabel versteckt und hat so eine Untergrundbewegung gestartet, wo der Jahwe-Kult weiter gepflegt wird. Auch der Tempel in Jerusalem ist noch da, sodass aktuell in Israel 2 Kulte gepflegt werden, der Baalskult und der Jahwe-Kult. Israel ist also zwiegespalten und deshalb fragt Elia das Volk hier, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wie lange wollt ihr noch 2 Göttern dienen? Es ist eigentlich unmöglich, 2 Göttern zu dienen. Und er fordert das Volk hier auf, sich zu entscheiden. Jahwe oder Baal, beides geht nicht. Das ist der Hintergrund für diesen Wettstreit, den Elia hier angeht. Einer der beiden ist der wahre Gott und der soll sich durch diesen Wettstreit zeigen. Und der andere wird weichen müssen. Rein menschlich betrachtet ist das eine ziemlich klare Sache. Elia steht Mutterseelen alleine da gegen eine erdrückende Überzahl von Baals Propheten. Trotzdem ist der Jahwe-Kult, wie gesagt, nicht ganz ausgerottet, denn wir haben gesehen, dass die Identität des Volkes Israel ganz eng mit dem Jahwe-Kult verbunden ist. Und dieser Gott möchte sein Volk zurückerobern. Und deshalb traut Elia sich in diesen ungleichen Kampf, weil er weiß, dass er eben nicht alleine ist. Elia möchte den Jahwe-Kult wieder stärker zurück ins Bewusstsein der Leute holen. Er will zeigen, dass Jahwe der einzig wahre Gott ist und alles andere, worauf die Leute ihre Hoffnung setzen, das ist letzten Endes vergebens. Und das ist auch schon die erste Frage, die wir auf unser Leben übertragen können. Wer ist der wahre Gott? Natürlich würde wahrscheinlich jeder von euch sagen, Gott, Jahwe ist der einzig wahre Gott. Aber ich finde, wir sollten uns diese Frage, die Elia hier dem Volk stellt, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken, auch selber ernsthaft mal stellen. Wie lange willst du noch sonntags im Gottesdienst sitzen und Jesus anbeten? Aber wenn du zu Hause bist und vielleicht wieder alleine vor deinem Computer sitzt, betest du die Frauen auf den Pornoseiten im Internet an? Wie lange willst du noch vorgeben, dass Jesus alles ist, was du brauchst? Und bei deinem nächsten Shoppingtrip gibst du wieder Unsummen aus, um dir tolle Dinge zu kaufen, die du überhaupt nicht brauchst, aber die dir ein tolles Gefühl vermitteln. Wie lange willst du noch sagen, dass es das Beste ist, Zeit mit Gott zu verbringen? Und in deinem nächsten Urlaub machst du wieder Urlaub, nicht nur von der Arbeit, sondern auch von Gott. Wie lange willst du noch betonen, wie wichtig dir die Gemeinde ist? Aber wenn es das nächste Mal wieder darum geht, dass hier irgendwas gemacht werden muss, dann bleibst du doch zu Hause und kümmerst dich lieber um deinen eigenen Garten. Wie lange willst du noch Jesus als König bekennen, aber in Wirklichkeit lässt du dich vom Geld regieren? Wie lange willst du noch Jesus als dein Ein und Alles ausgeben, aber bei genauem Hinsehen ziehst du deinen Selbstwert eigentlich aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis oder aus deinen Frauengeschichten, aus den Partys, dem Alkohol oder versuchst es zumindest? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, genau da fängt es an. Natürlich hinkt das Beispiel ein bisschen. Baal ist ein echter Götze gewesen. Die Menschen haben ihn angebetet, sie haben Opfer für ihn gebracht. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand in der Garage vor seinem Auto auf die Knie gegangen ist. Aber sowas kann schnell zum Götzen werden, wenn die Prioritäten in meinem Leben falsch gesetzt sind. Wenn Jesus nicht länger die Nummer 1 in meinem Leben ist. Und das können wir nur dann aufdecken, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind. Wofür wende ich mehr Energie auf? Für das Reich Gottes oder für meinen Lebensstil? Wie lange willst du noch hin und her schwanken? Ich möchte dich heute dazu einladen, eine Entscheidung zu treffen, dich wieder neu auf eine Seite festzulegen. Und darum soll es im weiteren Verlauf der Predigt gehen. Die erste Frage, die wichtig ist, um eine Entscheidung zu treffen, ist die Frage, wie ist dieser Gott für mich eigentlich erreichbar? Wie komme ich an diesen Gott ran? Und in dem Bibeltext werden uns zwei unterschiedliche Herangehensweisen gezeigt, aber nur eine davon war letztlich von Erfolg gekrönt. Zuerst wird beschrieben, wie die Baalspropheten ihren Gott anbeten. Sie beten, sie singen, sie tanzen, sie rufen immer wieder, Baal, erhöre uns, stundenlang. Die werden nicht müde. Die steigern sich da richtig rein. Die werden völlig ekstatisch. Und die fangen sogar an, sich die Haut aufzuschneiden, dass ihnen das Blut die Arme runterfließt. Alles, um ihren Gott Baal dazu zu bringen, ihn zu antworten und auf ihr Anliegen zu reagieren. Aber es passiert absolut nichts. Es ist völlig aussichtslos. Warum führen diese Bemühungen alle ins Leere? Weil die Baalspriester kein lebendiges Gegenüber haben. Baal existiert nicht. Er ist ein toter Götze, der keinerlei Macht hat. Genauso wie das Geld, genauso wie Erfolg oder alles andere, worauf wir unser Leben stützen könnten. Und das wird spätestens dann jedem klar, als die Baalspropheten ihre Bemühungen einstellen, ohne dass irgendetwas passiert ist. Und dann fängt Elia an. Elia wählt eine vollkommen andere Herangehensweise. Kein Singen, kein Tanzen, kein großes Tamtam. Elia spricht Gott an, verständlich, kurz und präzise. Lautstärke und Quantität sind für sein Gebet überhaupt nicht entscheidend. Er nennt Gott sein Anliegen und das war's. Und da habe ich mich gefragt, wie reden wir denn oft mit Gott? Ich weiß, das ist eine heikle Sache, man kritisiert keine Gebete. Möchte ich auch nicht tun. Aber ich möchte doch mal die Frage in den Raum stellen, wie wir mit Gott reden. Warum werden wir zum Beispiel schnell mal pathetisch und salbungsvoll, wenn wir anfangen zu beten? Haben wir vielleicht vergessen, dass wir, wenn wir mit Gott reden, zuallererst einmal zu unserem liebenden Vater sprechen? Stellt euch mal folgende Situation vor. Ich bin mit meinen Kindern einkaufen, zwar seit einem halben Jahr nicht mehr vorgekommen, aber man hat diese Szene vielleicht noch leicht im Hinterkopf, wie das war vor Corona. So, wir schieben jetzt unseren Wagen durch die Gänge und dann baut sich der Silas vor mir auf und sagt, oh herrlichster Vater, erlaube mir unwürdigem Abkömmling deiner Lenden, dass ich meine Stimme erhebe, um ein Wort an dich zu richten. Ich bitte dich, neige mir gnädiglich dein Ohr zu und höre mein Flehen. Möge es dir gefallen, dich mir zuzuwenden und mir in deiner unendlichen Güte ein Duplo zu kaufen. So redet doch kein Kind mit seinem Vater. Also warum reden wir so mit Gott? Die Realität ist doch so, wenn wir durch den Laden gehen und der Silas will das Duplo haben, der nimmt die Packung aus dem Regal, hält mir das vor die Nase und sagt, können wir das kaufen? Guckt mich noch ganz nett an mit seinen treuen Dackelaugen dabei und dann sage ich auch, ja, können wir machen. Leg's in den Wagen und dann ist gut. Ich weiß, was für ein Gedanke dahinter steckt, wenn wir so mit Gott reden. Schließlich ist Gott Gott, er ist allmächtig, er steht über uns. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er herrscht über alles. Wir wollen ihm unseren Respekt deutlich machen. Er ist unser König. Wir wollen ihm die Ehre erweisen. Aber will Gott von uns so angesprochen werden? Gott möchte nicht nur unseren Respekt und unsere Ehre, Gott möchte vor allen Dingen unsere Liebe. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu uns. Aber durch unser Beten bauen wir oft unbewusst eine Distanz zu ihm auf. Natürlich sollen wir auch nicht jeden Respekt über Bord werfen. Immerhin haben wir es mit Gott zu tun. Ja, wenn der Silas zu mir sagen würde, Alter, rück mal 2 Euro raus, ich will das Duplo haben, dann kann er das mal schnell wieder ins Regal zurückstellen. Dann wird das nicht mit nach Hause genommen. So lasse ich mich nicht rumkommandieren. Und Gott natürlich auch nicht. Gott lässt so auch nicht mit sich reden. Er möchte schon, dass wir angemessen mit ihm sprechen. Aber er erwartet eben auch nicht, dass wir vor ihm im Staub kriechen. Er weiß doch, wie wir sind. Er weiß doch, wie wir sonst reden, und wir brauchen uns vor ihm nicht verstellen. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Wir dürfen echt beten. Dazu fordert uns Jesus schon auf. Jesus wird von seinen Jüngern gebeten, ihnen beizubringen, wie man beten soll. Und Jesus sagt seinen Jüngern genau das. Wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler. Nutzt nicht besonders schöne Formulierungen oder umschreibt das, was ihr haben wollt, in möglichst vielen Worten. Ihr werdet nicht wegen der schönen Worte oder wegen der vielen Worte erhört, sondern weil Gott euch liebt. Jesus sagt, wenn wir mit Gott reden, dann sollen wir sagen, aber lieber Vater, aber das bedeutet Papa. So dürfen wir Gott ansprechen. Wir dürfen als seine geliebten Kinder zu ihm kommen. Und wir dürfen kurz, präzise und ehrlich mit ihm sprechen. So ist dieser Gott für uns erreichbar. Ganz einfach. Denn dieser Gott ist als unser liebender Vater immer an unserer Seite. Kommen wir zur dritten Frage. Warum reagiert Gott auf die Bitte von Elia? Warum erhört er dieses Gebet? Ich habe ja schon angedeutet, das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine richtig große Sache, die da passiert. Wenn ich zu Hause auf unserer Terrasse stehe und den Grill anmachen will, ich habe das noch nie erlebt, dass Feuer vom Himmel kam. Ich brauche regelmäßig Grillanzünder und muss warten, bis die Kohlen heiß sind. Und dann kann ich anfangen. Ist vielleicht auch besser so, weil wir lesen hier im Text ja, dass von dem Opfer nichts übrig bleibt. Ich möchte mein Steak schon gerne selber essen. Und wenn ich mir nach jedem Grillen einen neuen Grill kaufen muss, wird das auf Dauer auch ein bisschen teuer. Aber mal ernsthaft, warum erhört Gott diese Bitte von Elia? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir der Frage nachgehen, warum Elia überhaupt diese Bitte äußert. Worum geht es ihm eigentlich? Es geht Elia darum, dass Gott verherrlicht wird. Elia geht es zu 100% um die Ehre Gottes und zu 0% um sich selbst. Er will zeigen, wer der wahre Gott ist, Baal oder Jahwe. Und Elia weiß sich da voll im Willen Gottes und ist sich seiner Sache unglaublich sicher. Guckt mal, wie selbstbewusst dieser Mann hier auftritt. Alleine gegen 450 Baalspropheten. Elia weiß ganz genau, was passieren wird. Und deshalb kann er so selbstbewusst auftreten. Und deshalb kann er es sich leisten, den Baalspropheten jeden Vorteil einzuräumen. Die Baalspropheten dürfen den Anfang machen. Die Baalspropheten dürfen das Opfertier aussuchen. Das war ja auch eine heikle Sache. Bei den Opfertieren, das musste ein makelloses Tier sein. Und die hätten ja hinterher sagen können, ja, Baal hat nicht reagiert, weil das Opfertier fehlerhaft war. Geht nicht. Die Baalspropheten dürfen zuerst das Tier aussuchen. Und dann lässt er sie machen, was sie wollen. Da gibt ihnen noch nicht mal eine zeitliche Begrenzung. Die dürfen stundenlang da ihre Show abziehen und machen und tun, und Elia wartet geduldig, bis er an der Reihe ist. Und irgendwann fängt Elia dann an, Baal zu verspotten. Ja, indirekt hilft er den Propheten damit ja auch noch. Denn wenn Baal wirklich ein Gott wäre, dann kann er das, was Elia da vom Leder lässt, natürlich unmöglich so stehen lassen. Also wenn er schon nicht auf das dringliche Flehen seiner Diener reagiert, dann doch wohl wenigstens auf die Provokation von Elia, um seine Ehre zu retten. Aber nichts passiert. Baal existiert nicht. Und als Elia dann an der Reihe ist, nimmt er noch wirklich jeglichen Nachteil in Kauf. Er zieht einen Graben um den Altar. Er lässt anschließend das Opfer wässern, sodass der ganze Graben, der ganze Altar, alles ist triefend nass. Vielleicht beugt er damit auch einer weiteren möglichen Ausrede der Baalspropheten vor. Es ist ja mittlerweile der Tag schon fortgeschritten, die Sonne steht hoch am Himmel. Ja, das Holz hat sich einfach durch die Hitze selbst entzündet nach der langen Dürre. Elia ist sich seiner Sache unglaublich sicher. Und er ist sich deshalb so sicher, weil er weiß, dass es nicht um ihn geht. Er muss hier überhaupt nichts beweisen. Elia ist nur das ausführende Organ. Derjenige, der sich beweisen muss und derjenige, der sich beweisen will, das ist Gott. Ich glaube, manchmal vergessen wir das, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen. Mir geht das zumindest so. Dann ist man vorsichtig in dem, was man sagt. Wenn man vielleicht mit jemandem spricht, der schwer krank ist. innerlich vielleicht die Angst, dass Gott am Ende doch nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle. Was ist, wenn das in die Hose geht? Wenn ich jetzt da groß töne und dann passiert nichts, weil Gott doch nicht so handelt. Aber dann muss ich mir immer wieder klar machen, diese Angst ist eigentlich vollkommen unbegründet. Ich muss Gott doch nicht beweisen. Ich muss Gott verkünden. Und dann wird Gott seine Macht erweisen. Und genau das erlebt Elia hier. Gott erhört sein Gebet, weil es ganz auf ihn ausgerichtet ist und weil es alleine seiner Verherrlichung dient. Wie sehen unsere Gebete aus? Ist das bei uns auch so? Oder könnte es vielleicht sein, dass wir keine Gebetserhörungen erleben, weil wir zu egoistisch beten, weil wir zu sehr auf uns gucken, weil wir zu wenig auf Gott gucken? Fragen wir nach dem Willen Gottes oder versuchen wir eher unsere eigenen Pläne umzusetzen als Gottes Pläne? Wie sieht dein Gebet aus? Wofür betest du? Für Gesundheit? Sicherlich ein berechtigter Wunsch in dieser Zeit. Für Geld, für Erfolg, für Versorgen? Oder betest du dafür, dass Gott verherrlicht wird, dass sein Reich wächst, dass seine Pläne in deinem Leben zur Erfüllung kommen? Ich möchte nochmal auf das Vaterunser zurückkommen. Jesus fängt mit den Worten an, Vater unser im Himmel. Und dann kommt die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Zweite Bitte, dein Reich komme. Dritte Bitte, dein Wille geschehe. Es dreht sich alles um Gott. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Er steht im Fokus. Es geht nicht um mich, nicht mein Name, mein Wille, mein Einfluss, sondern seiner. Und dann, wenn alles Gott unterstellt ist, dann geht's weiter. Erst die vierte Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Erst dann kommen die persönlichen Anliegen. Beten wir auch so oder fangen wir vielleicht direkt mit dem täglichen Brot an? Jakobus schreibt das in seinem Brief sehr treffend. In Kapitel 4, Vers 3 heißt es, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wenn wir uns selbst in den Vordergrund stellen, dann versagt Gott uns seine Hilfe. Dann können wir bitten und bitten, so viel wir wollen, und wir werden trotzdem nichts Großes erleben. Aber wenn wir ihn in den Vordergrund stellen, wenn wir es uns zu unserem größten Anliegen machen, dass er verherrlicht wird, dann können wir bitten, worum wir wollen, und es wird erhört werden. Wenn wir die Verherrlichung Gottes zum Zentrum unseres Lebens machen, dann werden wir große Wunder erleben. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Gott diese Bitte von Elia erhört. Dieser Götterwettstreit ist nämlich nicht die Idee von Elia gewesen. Das war Gottes Idee. Andernfalls wäre das auch ein ziemliches Selbstmordkommando gewesen, wenn sich Elia aufgrund seiner fixen Idee alleine diesen 450 Baalspropheten entgegengestellt hätte. Es steht zwar nicht wortwörtlich hier, aber wir finden zwei Hinweise im Text, die das bestätigen. Zunächst mal in Vers 1, den haben wir gar nicht gelesen. Da heißt es, die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich Ahab, ich will dem Land Regen schicken. Also die Aktion geht von Gott selber aus. Und den zweiten Hinweis finden wir dann im Gebet von Elia, da heißt es in Vers 36, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Das ist das Entscheidende. Elia handelt nicht aus einer fixen Idee raus, weil ihn das stört, was in Israel passiert und er möchte die Umstände jetzt gerne ändern, sondern er handelt auf Gott, in Gottes Auftrag. Gott segnet nicht jede verrückte Idee, die ein Christ hat. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele von Menschen, die einfach losgeprescht sind und am Ende hat sich doch herausgestellt, dass da gar nicht so viel Heiliger Geist, sondern mehr eigener Geist hintergesteckt hat. Und deswegen müssen wir aufmerksam sein, um zu hören, wenn Gott uns einen Auftrag gibt. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wenn dann doch eher unsere eigenen Vorstellungen und Ideen hinter unserem Handeln stecken. Und wenn wir uns unsicher sind, dann können wir mit anderen darüber sprechen. Dann können wir sie bitten, mit dafür zu beten und uns ihren Eindruck zu sagen. Aber wenn dann deutlich wird, dass es ein Auftrag Gottes ist, dann müssen wir auch losgehen. Dann müssen wir auch bereit sein, diesen Auftrag auszuführen. Auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint, auch wenn es vielleicht total verrückt klingt. Gott wird sich treu dazu stellen, wenn wir seinen Auftrag ausführen, so wie er es eben hier bei Elia auch getan hat. Gott erhört die Bitte von Elia, weil er ihm vorher genau das aufgetragen hat. Elia verfolgt hier nicht seine Ziele und Ideen, sondern er führt treu Gottes Auftrag aus. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie reagiert Gott? Gott reagiert genau so, wie Elia das erbeten hat. Gott schickt Feuer vom Himmel. Aber er macht gleichzeitig deutlich, dass er sich nicht in einen Rahmen pressen lässt. Denn er setzt nicht nur das Opfertier in Brand. Das Feuer verzehrt alles. Das Feuer verzehrt das Opfertier, das Holz, die Steine, selbst das Wasser in dem Graben, alles weg. Und ein derart verzehrendes Feuer, das ist immer ein Zeichen von Gericht. Gott übt hier Gericht über den gottlosen Lebenswandel des Volkes. Dafür, dass die Baal nachgelaufen sind. Aber er vollstreckt das Gericht eben nicht am Volk, sondern er vollstreckt das Gericht an dem Opfer und bietet dem Volk dadurch die Chance zu einem Neuanfang. Und dasselbe hat er für uns ja in Jesus auch getan. Er hat Gericht geübt, aber eben nicht an uns, sondern an seinem Sohn und hat damit auch uns die Chance für einen Neuanfang gegeben. Und so ein Neuanfang erfordert immer die totale Vernichtung der Sünde. Eine vollkommene Abkehr von der Sünde. Für uns als Christen bedeutet das, dass wir auch durch dieses Feuer gereinigt werden müssen. Und es gibt tatsächlich im Neuen Testament eine Stelle, wo beschrieben wird, dass Feuer aus dem Himmel kommt auf die Christen. An Pfingsten. Da hat Gott seinen Heiligen Geist wie Feuer aus dem Himmel geschickt. Der Heilige Geist hat die Jünger erfüllt und er hat alle Schuld, die von Gott getrennt hat, verbrannt. Dadurch konnten sich die Jünger entfalten und sie konnten gute Frucht bringen. Über das Fruchtbringen habe ich ja beim letzten Mal gesprochen, als ich hier war. Vielleicht erinnert ihr euch, ist noch gar nicht so lange her. Da ging es um das Gleichnis vom Weinstock. Wenn wir uns der Sünde hingeben, dann wird die Sünde unser Herz erfüllen und das wird uns von Gott trennen. Aber wenn wir uns von der Sünde abwenden, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir sein verzehrendes Feuer in unser Herz lassen, dann wird er alles niederbrennen, was uns von Gott trennt. Er wird sich in unserem Leben ausbreiten und entfalten und er wird dafür sorgen, dass wir zur Ehre Gottes gute Frucht bringen können. Ich finde, Elia ist uns ein großes Beispiel, sowohl in seiner Ausrichtung, er war voll und ganz auf Gott fixiert, aber auch in seiner Radikalität. Er hat nichts anderes neben Gott stehen lassen. Diese Begebenheit am Karmel, die schließt ja mit einem für unsere Ohren recht grausamen Bericht. Da wird berichtet, dass Elia die Baalspropheten allesamt gefangen nimmt und er lässt sie zum Kison bringen. Das ist ein Fluss, der am Fuß des Karmel liegt. Und da werden alle 450 Propheten hingerichtet. Ein absoluter Massenmord. Klingt grausam, aber es ist eigentlich nur konsequent, denn Elia verbannt hier das aus der Volksgemeinschaft, was das Volk von Gott weggezogen hat, was die Menschen verführt hat, was sie vom rechten Weg abgebracht hat. Und das sollten wir selbstverständlich nicht allzu wörtlich nehmen. Ja, damals galten noch andere Sitten und Bräuche, als es heute zur Zeit der neutestamentlichen Gemeinde üblich ist. Aber diese Radikalität, die ist beispielhaft. Genauso radikal sollen wir gegen Sünde vorgehen, die sich in unserem Leben breit macht und die uns von Gott wegzieht. Hast du vielleicht eine Lieblingssünde in deinem Leben? Eine Sünde, die du nur schwer aufgeben kannst, die du vielleicht gar nicht aufgeben willst? Du weißt zwar, dass das falsch ist, aber eigentlich genießt du das Ganze. Schaff diese Sünde weg aus deinem Leben. Hör auf, diese Sünde zu schonen. Das zieht dich weg von Gott. Bring diese Sünde zum Kison und vernichte sie. Das kannst du dadurch schaffen, dass du offen mit jemandem über deine Schuld sprichst. Der erste Schritt, um mit lästiger Schuld zu brechen, ist erstmal die Sünde aus der Heimlichkeit rauszuholen. Bekenne die Sünde vor einem Bruder oder vor einer Schwester. Und dann betet gemeinsam dafür. Und erlaube dieser Person auch bei dir nachzufragen, wie es dir mit dieser Sünde geht. Und dann kannst du Heilung erfahren. Lass nicht zu, dass sich irgendetwas zwischen dich und Gott stellt. Richte dich wieder ganz auf ihn aus und mach seine Verherrlichung zum höchsten Ziel deines Lebens. Dann wird er dir seine Macht zeigen und dann wirst du große Wunder erleben. Ich möchte gerne noch zum Abschluss der Predigt beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz die Chance auf einen Neuanfang gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass wir alle Schuld, die uns belastet und die uns von dir trennt, dass wir sie loswerden können. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch die Kraft und den Mut gibst, Schuld zu bekennen, die da ist, die wir vielleicht schon lange mit uns rumtragen, die wir verheimlicht haben, Schuld, die uns belastet und die uns von dir wegzieht. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das aufzudecken, dass wir es bekennen und dass wir erleben dürfen, dass du uns befreist von Schuld. Darum möchte ich dich bitten um deinen Segen für die kommende Woche, dass du deine Wahrheit in unser Leben bringst und Dinge aufdeckst, die du angehen möchtest. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.